Ketzer Podcast, hallo?
Hallo, mein Name ist Papst Leo, der 14. Bischof von Rom, Nachfolger Petri, Pontifex Maximus, Stellvertreter Christi auf Erden. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Auch im Grab bereitet Gott die größte Überraschung.
Die größte Überraschung? So wie ein leeres Überraschungsei auch eine Überraschung ist? Ein Überverarschungsei? So wie das leere Grab von Jesus?
Gottes Sohn im Grab. Das ist keine Leere, sondern es ist eine zurückgehaltene Fülle.
Das Grab ist eine zurückgehaltene Fülle?
Ja.
So wie Hunger eine zurückgehaltene Mahlzeit ist und Durst ein zurückgehaltenes Getränk und Ihr Ausspruch ein zurückgehaltener Gedanke ist. Besser wäre ja eine Stille.
Es ist eine bedeutungsvolle Stille. Es ist wie der Schoß einer Mutter, der ihr noch ungeborenes, aber bereits lebendiges Kind bewahrt.
Ein Kind ist ja immer ein Grund zur Freude.
Wahre Freude entsteht aus einem Leben im Warten. Wahre Freude entsteht aus geduldigem Glauben, aus der Hoffnung, dass das, was in Liebe gelebt wurde, ganz gewiss zum ewigen Leben auferstehen wird.
Geht das nicht etwas durcheinander? Erst neu geboren, dann schon sterben und auferstehen zum ewigen Leben? Können Sie das nochmal von Anfang an erklären?
Am Anfang der Schöpfung hatte Gott einen Garten angelegt.
Ja.
Und nun beginnt auch die neue Schöpfung in einem Garten. Mit einem verschlossenen Grab, das sich bald öffnen wird.
Das Leben beginnt mit einem Grab, das sich bald öffnet? Hoffentlich öffnet es sich tatsächlich und ist keine Sackgasse.
Wenn uns es so vorkommt, dass alles stillsteht, wenn uns das Leben wie eine Sackgasse erscheint, erinnern wir uns an den Kasamstag.
Dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Matthias. Hallo Matthias.
Hallo.
Und Christian. Hallo Christian.
Hallo Kasamstag. Jörn.
Unsere Themen heute. Von Matthias, wie Theologen die Bibel vergewaltigen. Und von mir, ist Atheismus dumm? Das ist eine Debatte mit Muslimen, da flogen die Fetzen. Da werden wir nachher schön einsteigen. Und von Christian, die Gottheit der Sendung, das fliegende Spaghetti-Monster. Kommen wir aber erst zum dummen Anruf. Christian, du hast dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei genau? Führ uns mal ein. Und du hörst mir schon kichern, weil das ist gar nicht so einfach zu sagen, um was es da wohl gegangen ist.
Das ist sicherlich nicht einfach. Erstmal, wie bin ich drauf gekommen? Das war ganz einfach. Wir sind ja eilig, Atheisten sind ja Gottsucher, haben es schon mehrfach gesagt. Deswegen habe ich nach Gott gegoogelt. Und da kam mir die aktuelle Ansprache von dem Papst, aktuellen Papst Leo, der 14. oder Viertel vor 10., ich weiß nicht genau, wie dies gezählt wird. Und da ging es offensichtlich aktuell um den Kasamstag, was mich ein bisschen irritiert hat, aber ich meine, meine Uhr geht vielleicht was vor oder nach. Und worum ging es? Es ging um das, was Christentum ausmacht. Alles. Es ist alles drin, was Christentum ausmacht. Und deswegen fand ich das sehr schön, was der Papst da gesagt hat.
Also der Kar-Samstag, ne, wir kennen ja den Karfreitag, weil man da nicht tanzen darf. Und warum darf man nicht tanzen? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, beziehungsweise er ist ja gar nicht wirklich gestorben, ne, aber oder vielleicht doch. Ne, man, es gibt unterschiedliche Auslegungen. Und am Kar-Samstag war er also dann in der unten irgendwie, ne, Unterwelt.
Ja, Jesus hat doch das Evangelium den Leuten in der Unterwelt gepredigt.
Genau. Und das heißt also, wir sind Zeuge einer Stille, Wir sind also spirituelle Zeugen einer Stille. Und das bereitet vor auf das große, auf die große Überraschung, auf die größte Überraschung überhaupt, auf die Wiederauferstehung. Ne? Und das wollte uns also der Papst sagen.
Es ist einfach der Witz in sich angelegt, dass man im Grab eine Überraschung erleben wird. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass man es erleben wird, weil man ist ja tot, ne? Also, das ja, steckt da.
Oh doch, also mein erster Gedanke war, wenn du lebendig begraben wirst und wachst wieder auf und merkst, dass du im Grab bist, das ist dann eine echte Überraschung.
Ja, ja, es ist halt auch schon ein super Trick, wenn man sich überlegt, man verspricht den Leuten etwas, was sie gar nicht überprüfen können, weil sie dann tot sind. Diese ganze Argumentation, ich meine, das Grab war leer, deswegen ist er natürlich im Himmel, ne, nicht woanders. Viele gehen ja so weit und sagen, dass es so ausgedacht ist und er gar nicht mehr vor dem Grab war und das alles nur eine Geschichte ist, was dadurch verstärkt wird, dass die Geschichten, die gerade diesen Teil der Geschichte erleuchten sollten, alle in sich widersprüchlich sind und eigene Abfolgen haben und Zeugen und was weiß ich. Das offenbart eigentlich, dass da nichts ist, aber sie dennoch in der Lage sind, da Milliarden von Leute zu motivieren, daran zu glauben und andere Milliarden daran motivieren können, das nicht zu glauben. Also und da noch an Gott zu glauben, sagen hier, das ist einfach faszinierend, wie menschliche Gehirne funktionieren und wie das immer weitergeht. Und man muss auch sagen, hier hat er auch wieder gezeigt, wie viel Bullshit er hintereinander schreiben kann. Zurückgehaltene Fülle.
Das ist mir auch als erstes aufgefallen, ne? Dieses Gelaber, diese schwülstigen Worte. Und es ist ja so, dass das üblich ist. Ne? Man weiß ja sofort, wo man es reinstecken muss, weil sie alle versuchen so zu reden. Es ist eine bedeutungsvolle Stille. Es ist wie der Schoß einer Mutter, der noch ungeborenes, aber bereits lebendiges Kind bewahrt. Und dann tatsächlich Theologie oder praktisch so Lebensweisheiten, ne, der ich aber widerspreche, wo er sagt, wahre Freude entsteht aus einem Leben im Warten. Ne, so diese Demut. Und dass er den Gläubigen da jetzt ja wirklich, also ein bisschen bösartig auch, einredet, dass das Beste ist, was ihnen passieren kann, dass sie da warten, ne, auf Godot, es passiert nichts. Und dass sie dann nicht alle irgendwann merken, Moment mal, da stimmt doch was nicht, sondern dass er ihnen jetzt einredet, das ist das Allerbeste. Und da ist dann doch wieder der Betrug, finde ich.
Ja, ich reagiere ja immer allergisch auf so Formulierungen, die eigentlich nur kaschieren, dass man von seinem eingebildeten Freund spricht. Ne? Wir hatten doch mal so eine Dokumentation über so ein oder technisch will er wahrscheinlich nicht Kreationist genannt werden, sondern Intelligent Design, Michael Behe. Und dann filmt aber eine Dokumentation mit dem und dann war der zu Hause und da hing an der Wand irgendwie so ein Spruch, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging, so Gott, der unsichtbare Zuhörer bei jedem Gespräch und so weiter. Also das hat praktisch genau so einen unsichtbaren Freund beschrieben, weil immer gesagt wurde, er ist da, aber gleichzeitig, dass er halt nicht wahrnehmbar ist. Und hier erzählt der Papst da irgendwas vom, dass Gott im Verborgenen wirkt. Ne? Und das ist auch genau so ein Punkt, wenn er jetzt, kann ja sein, man kann ja im Verborgenen wirken. Aber der Effekt, wenn die Wirkung müsste ja sichtbar sein, sonst ist es ja per Definition keine Wirkung. Das ist also alles genau, was Christian sagt. Jeder, der Versprechungen macht, die man überprüfen kann, der wird als Betrüger verurteilt oder beurteilt zumindest, wenn er seine Versprechungen nicht erfüllen kann. Und wenn du es in die Nachwelt verlegst, dann kannst du da ein riesiges Vermögen anhäufen.
Und was ist mit dem, was er sagt? Ist es nicht vielleicht ganz nett, wenn er sagt, wenn es uns so vorkommt, dass alles stillsteht, wenn uns das Leben wie eine Sackgasse erscheint, ne, und jetzt Pünktchen, 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 jetzt sagt er uns, erinnern wir uns an den Karsamstag, ne, damit meint er halt, das Ende ist vielleicht gar nicht das Ende, sondern da kommt irgendwie noch was, ne, und das ist ja auch das, was die Gläubigen halt sich erhoffen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist ja leider falsch, aber eine schöne Vorstellung trotzdem für die Gläubigen. Also ich verstehe das, dass sie sich daran festhalten.
Ja, aber auch nur die Eintrittskarte bezahlen, ne?
Ja, genau.
Also nicht für die anderen. Also.
Matthias.
Ja, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Muss mal meinen Notizzettel abmachen.
Das ist aber nur ein zurückgehaltener Gedanke, was du jetzt hast, ne?
Richtig. Dann war es ja trotzdem ein wichtiger Beitrag, den ich geleistet habe.
Es ist genauso wichtig, dass du jetzt nicht weißt, was zu sagen hast, wie, als wenn du was zu sagen hättest. Weil jetzt vielleicht sogar wichtiger,
weil durch deine gedankliche Stille sich ein ganz großer Redebeitrag sich ankündigt.
Da hast du absolut recht.
Und dann denke ich dran, wie kann Samstag, ist dein Beitrag jetzt.
Dein Gehirn, Matthias, ist wie ein Garten, in dem Gott die Gedanken schon angelegt hat und sie werden jetzt zum Blühen kommen.
Zur rechten Zeit.
Ich glaube, dass Gott meine Gedanken mehr so als Unkraut betrachten sollte.
Aber es ist eine bedeutungsvolle Stille.
Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Also das Warten sollte euch ja auch Spaß machen auf meinen Beitrag. Und vielleicht offenbart der Papst, gibt er hier der Papst quasi von sich preis. Möglicherweise sieht sich der Papst oder die Funktionäre im Vatikan sehen sich möglicherweise in einer Sackgasse. Ne? Wo kommt das her, dass er von der Sackgasse spricht? Ja, möglicherweise daher.
Ich habe noch einen Punkt, und zwar dieses Bemühen, besonders tiefsinnig irgendwie zu klingen. Das sind ja im Grunde rhetorische Profis, also von den Göttern wissen sie ja nichts. Und sie müssen da jetzt irgendwie die Gemeinde bei Laune halten und sie müssen sich da auch so ein bisschen selber ins Gespräch bringen, ne, dass sie eben Bischof werden und nicht irgendwie ihr schärfster Konkurrent, den sie nicht leiden können oder so. Und das ist also diese Rennbahn, die sie da bewirtschaften. Und er spricht jetzt von dem vergeblichen Warten. Und die Gläubigen warten aber auch vergeblich, nämlich darauf, dass da irgendwann mal was gesagt wird, was tatsächlich einen Sinn ergibt. Man kann ja immer so dieses Orakeln und dieses Tiefsinnige und so weiter, ne? Aber irgendwann muss man doch mal sagen, so jetzt will ich mal irgendwie was hören, was wirklich auch Substanz hat. Ne? Und das wird nie passieren. Und dieser Papst hier, ne? Dieser Dings, wie hieß er doch gleich, der hat eine Riesenkarriere damit gemacht, dass er einfach die ganze Zeit nur dieses dumme Zeug faselt. Und er hat vermutlich in seinem Leben noch nie irgendwas Sinnvolles gesagt. Also jedenfalls nicht über Götter, das wäre mir aufgefallen.
Du sagst, die Gläubigen warten darauf, dass der mal was Sinnvolles sagt. Das würde ich bestreiten, denn ich sage ja, die Gläubigen brauchen ja immer nur Ausreden, die sich gerade so, wenn man nicht drüber nachdenkt. Ich sage ja oft, die Leute hören sich offenbar selber nicht zu, die solche Sachen sagen. Ne? Wenn man nicht drüber nachdenkt, die, sagen wir, von der Satzstruktur, ich sage ja auch oft, Gläubige, die denken in Worten und nicht in Bedeutung. Ne? So eine Satzstruktur, die sich so anhört, als würde da was Erbauliches gesagt. Ne? Und dann fühlen sie sich schon wieder wohl und denken, ja, tatsächlich so bedeutungsvoll, so tiefsinnig. Und von daher meine ich, das ist genau das, was die Gläubigen, also gut, die Bischöfe können natürlich auch nichts anders sagen, aber die Gläubigen, die wirklich Gläubigen wollen es auch so.
Ich möchte das Argument von Matthias sogar noch verstärken. Wir Atheisten machen immer den Fehler, dass wir den Theologen zuhören. Gläubige hören dem überhaupt nicht zu. Nach einer Predigt könntest du die Leute foltern und sie wüssten nicht, was gesagt worden ist. Die sitzen da und genießen einfach diesen Tonfall, der dann immer so säuselnd, so leicht rüberkommt und dann vielleicht auch so melodisch vorgetragen. Und dann kommen dann so Satzfragmente und man hat dann ein schönes Gefühl, aber zuhören tun eigentlich nur wir Idioten, Atheisten, weil wir uns quasi den Mist anhören und die Faust dann quasi in der Tasche ballen, wenn wir mal mitgeschleppt werden in so einen Gottesdienst und dann hinterher sagen, sag mal, also was der gesagt hat, das war ja absoluter Blödsinn. Und dann, der hat was gesagt? Ich habe nicht so gehört, ne? Du weißt, ich kann mit dir wetten, dass kein Gläubiger, der in die Kirche geht, regelmäßig da überhaupt zuhört. Oder die waren ganz ergriffen von dem ganzen Pomp und wieder dieses Gefühl und dann der Weihrauch und überhaupt die Atmosphäre und so weiter. Aber der Text, der ist dann eigentlich nicht wichtig. Der spielt überhaupt keine Rolle, was da drin ist.
Quasi wenn man ein Lied hört in einer fremden Sprache, was sich geil anhört, der Text ist vielleicht auch rhythmisch oder so, aber hat keine Ahnung und interessiert sich auch nicht dafür, was tatsächlich gemeint ist.
Irgendwelche Leute sterben in dem Lied oder irgendwelche Grausamkeiten werden begangen, alles schön.
Ja, ich kann das aufklären, und zwar, wenn man sich mal so einen Songtext vergegenwärtigt, Boney M., ne? Ra, Ra, Rasputin, Lover of the Russian Queen. Ne, so lautet der Text, aber was die Leute wirklich im Kopf haben ist, na, Rasputin, Chechekin, ne? Und ungefähr so ist es auch, wenn der Papst was sagt. Also das ist eine reine These von mir. So, aber ich will noch was Sinnvolles sagen. Und zwar, Christian, du sagst, die Leute, die hören da gar nicht richtig zu und die hören auch gar nichts.
Ja.
Aber ich glaube, dass das menschliche Denken
ist sozusagen raumgreifend. Also wenn du sagst Haus, dann denkt sich der Geist, der das gerade hört, noch einen Baum dazu nebendran und einen Gartenzaun. Und wenn du sagst X, dann denkt man sich noch das Y dazu. Und deswegen denke ich mir, dass die Gläubigen, die jetzt auch einfach das Ergreifende und die ganze Inszenierung in der Kirche im Moment wahrnehmen, und wenn das denen auch reicht, irgendwann, auch in so einem langen Leben, denkt man doch weiter. Und dann denkt man sich, ja, jetzt möchte ich doch mal wissen, was ist denn jetzt damit Karsamstag, oder was heißt denn dieses Versprechen jetzt konkret oder für mich, oder was ist denn da noch dahinter? Und irgendwann merkt man doch, dass das alles nur heiße Luft ist. Das kann einem doch nicht das ganze Leben lang verborgen bleiben. Und da komme ich irgendwie nicht dahinter, dass das über ein ganzes Leben lang trägt, dieser Blödsinn.
Also ich möchte kurz Erwiderung sagen, der Gläubige denkt ja auch nicht. Er glaubt. Und das reicht
ja, ihm. Ja. Das Dumme ist, da steckt tatsächlich steckt da auch wirklich was dahinter. Ne? Man wünscht es sich, es wäre nur ein Karlauer, aber es ist wahrscheinlich vermutlich die Wahrheit. Ne?
Also ich meine ja, dass die meisten Leute nicht richtig denken können, weil Denken halt erstmal ein Beherrschen der Logik voraussetzt plus stimmige Prämissen. Ne? Wenn du ein unstimmiges Weltbild hast, geht das schon in die Hose. Deswegen glaube ich, dass viele Leute, selbst wenn sie, sagen wir mal, spüren, dass irgendwas nicht stimmen kann, im Zweifel glauben, die anderen werden es schon besser wissen. Die anderen scheinen das ja alle toll zu finden und ernst zu nehmen. So, außer die hören jetzt Ketzer-Podcast. Dann sagt ja nie einer was dazu. Niemand kreidet das an, auch in den Medien eigentlich nie. Ne? Das kann so dumm sein, wie es will. Ja. Und diese Wahrnehmung, dann denkst du ja wirklich, bin ich jetzt der geistige Geisterfahrer, ohne zu merken, dass der Sprecher der Geisterfahrer ist und die anderen lassen sich nur davon beeindrucken.
Ich würde nicht sagen, dass man erst logisches Denken braucht, um dann zu denken. Man denkt ja meistens ja gar nicht logisch, sondern unlogisch, sitzt dann vielen Fehlschlüssen auf. Man braucht eigentlich eine lange Erziehung, auch ein hartes Training, um logischen Fehlschlüssen auf den Leim zu gehen. Und die Regeln der Logik sind überhaupt nicht intuitiv. Und die sind auch sehr komplex, und zwar beliebig komplex. Soweit, dass man irgendwann über die Logik selbst nachdenken kann, was man in der formalen Logik auch macht. Es ist sehr interessant, dass die Grundlagen des logischen Denkens und die formale Logik und auch die Grundlagen der Mathematik erst eine Erkenntnis des 20. Jahrhunderts sind, während man schon vorher Jahrhunderte und Jahrtausende lang rumgerechnet hat. Und man erst dann später gesagt hat, Moment mal, was machen wir hier? Wie sollte man das eigentlich vernünftig machen und wie kann man die Sachen dann argumentativ korrekt machen in der Sprache der Mathematik? Aber wir kommen ja dahin. Es ist möglich, das sozusagen zu erreichen aus eigenem Antrieb, indem man liest. Und insofern ist nicht alle Hoffnung verloren. Aber es ist leider nicht so, dass man, nur weil man sagt, okay, ich lasse mich jetzt nicht verarschen, dass man sich nicht doch verarschen lässt. Das geht leider nicht immer.
Ja, aber du kannst jetzt auch nicht von jedem verlangen, dass er Mathematik und formale Logik studiert.
Doch.
Und das auch dann, ja. Ich finde, dazu sind auch die gestellten Probleme nicht tiefsinnig genug. Also die Bibel ist ja jetzt kein tiefsinniges Buch oder so, ne? Und das Christentum ist ja jetzt auch kein, ne? Und außerdem gehen wir ja arbeitsteilig vor in unserer Gesellschaft. Das heißt also, der Einzelne, der braucht irgendwie so eine Prüfung, ne? Ist das irgendwie stimmig? So auf den ersten und zweiten Blick sehe ich offensichtliche Widersprüche, und wenn das dann wichtig wird und vielleicht sogar existenziell wichtig, dann kann man sich ja einlesen in das, was kluge Leute drüber geschrieben haben und sich dem dann anschließen. Also wie viele Wikipedia-Artikel gibt es über den Urknall oder über irgend so ein Krimskrams, ne, Quanten irgendwas, wo ich so ungefähr erkennen kann, ja, das geht hier mit rechten Dingen zu, aber jedes dritte Wort ist irgendwie so ein Spezialbegriff, wo ich dann wieder eine Stunde irgendwie brauche. Das kann doch heute keiner mehr leisten. Das machen wir arbeitsteilig. Aber worauf ich hinaus will und auch in Antwort auch auf den Matthias, ne, wo er meinte, die Leute denken gar nicht logisch und so weiter. Und der Anfang ist ja, dass man es mal überhaupt konkret macht. Dass man sich fragt, ja, was sagt er denn jetzt mal? Und wo hat er das her? Da mit seinem Karsamstag und mit Jesus, und kommt er jetzt zurück oder nicht und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass die Gläubigen das ganz selten machen, oft auch gar nicht, auch als bewusste Entscheidung, da nicht dran zu rühren. Und deswegen, und jetzt kommt mein Hauptpunkt, werden die ärgerlich, wenn man da jetzt konkrete Fragen stellt. Also konkret, sag mal, was hat denn der jetzt gepredigt? Ne? Oder konkret, was glaubst du denn eigentlich? Oder konkret, was steht denn in der Bibel? Das können die nicht leiden. Und das liegt daran, dass sie selbst diese konkreten Überlegungen nicht angestellt haben. Ich finde das insgesamt unehrlich, dieses schemenhafte Betrachten und das nicht genau wissen wollen und alles, was ihr gerade so erzählt habt, ne? Weil wenn ich gläubig wäre, wenn ich das wirklich glauben würde, dass da irgendwie der Schöpfer des Weltalls ein Buch geschrieben hätte oder es irgendwie indirekt hätte da was hinterlassen, dann würde ich Tag und Nacht in diesem Buch lesen. Und das tun ja manche Leute, ne? Die werden dann auch Priester oder sonst irgendwas, ne? Das finde ich dann irgendwie auch noch logisch. Abgesehen davon, dass man dann, wenn man dann dieses Buch liest, dann muss man doch sehen, wie töricht dieses Buch ist und dass es nicht von einem Allwissenden oder überhaupt von einem weisen Schöpfer geschrieben sein kann, weil das Buch ist ja, das strotzt ja vor Doofheit. Und es gibt ja keine Antworten und es werden ja auch gar keine Fragen gestellt. Also welche Fragen würden wir stellen, wenn wir 40 Jahre lang mit Mose, mit dem Schöpfer verbringen könnten? Welche Fragen würden wir allein stellen, mal ganz abgesehen von den Antworten? Ne? Also das muss ja dann diesen Priestern, die dem Bibelstudium ihr Leben widmen, nicht verborgen bleiben, aber immerhin widmen sie sich diesem Bibelstudium. Und das finde ich halt bei diesen Wischiwaschen-Christen einfach unehrlich.
Ja.
Nieder mit dem Wischiwaschen-Christen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.